So, grüß Gott, guten Morgen. Nochmal kurz, ich möchte einfach zwei Dinge noch teilen, bevor wir zur Predigt kommen. Zwei Sachen, die ich so wunderschön finde, wo ich hierher gefahren bin. Und zwar eine Sache, die Schwäbische Alb hat eine echt schöne Landschaft, muss ich echt sagen. Also ich komme ja unten aus dem Tal da, aus Reutlingen, da sind wir heute Morgen hochgefahren und da war alles matschig und eher so verregnet und nass, aber hier eine schöne Schneedecke. Klar, vielleicht ist es nicht so entspannt, wahrscheinlich jetzt jeden Morgen gerade Salz rausstreuen zu müssen. Ich kenne das auch, ich komme gebürtig aus dem Schwarzwald, da liegt schon noch oft noch Schnee. Aber hier war es einfach so schön zu sehen, die ganzen Weiden, den ganzen Schnee, es war wunderschön. Und eine andere schöne Sache zu sehen ist, was für eine Freude ihr als Gemeinde habt. Ich kam hier rein und ich wurde freundlich begrüßt. Im Lobpreis kommt man so spät, ihr habt eine Freude an Jesus, ihr habt eine Freude an Gott und an dieser Liebe, die er ausstrahlt. Und das ist so, so wunderbar. Kurz zu mir, Daniel hat schon gesagt, mein Name ist Daniele, also Daniel nur mit einem E dran. Und das liegt daran, dass ich teilweise südländische Wurzeln habe. Und ja, ich mache mal Vikariat gerade im Christenzentrum in Reutlingen. Und Daniel und ich haben einfach ausgemacht, dass ich hier mal vorbeischauen darf. Und es ist eine Ehre für mich, es ist eine Freude, dass ich einfach hier sein darf. Und ich finde, ihr habt einen sehr coolen Ofen. Also im Gottesdienstsaal mit einem Holzofen, ey, das ist echt familiär. Das ist echt, echt schön, da fühlen sich echt wohl. Yes. Bevor wir zum Wort Gottes kommen, ich lade uns noch mal einmal ein, kurz aufzustehen und gemeinsam zu beten. Mit Erwartung vor Gott zu treten. Was er in seinem Wort sagen will. Und dafür beten wir Gott. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns so sehr liebst, dass du diese Gemeinde so liebst und so kraftvoll gemacht hast, dass dein Heiliger Geist hier wirkt, dass du, Jesus, angebetet wirst hier. Und wir bitten dich darum, dass du das jetzt weiterhin wirkst, Herr, dass dein Wort jetzt auch lebendig wird, dass das, was du inspiriert hast und vorbereitet hast, Herr Jesus, Herr, dass das in unser Herz fällt, dass der Text, der Teil aus deinem Wort, aus der Bibel, den wir uns anschauen wollen, dass der uns bewegt und in unser Herz fällt und aufgeht wie eine gute Pflanze und gute Frucht bringt. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. In der Vorbereitung für die Predigt, ich bin ins Gebet gegangen und habe einfach Gott gefragt, Gott, ich kenne diese Gemeinde nicht, ich weiß nicht, was sie gerade bewegt, wo sie gerade steht. Herr, du kennst aber diese Gemeinde, was möchtest du weitergeben? Und das passiert selten, aber da war es so schnell, so klar ein Wort, was mir ins Herz kam und ein Bibelvers, der auch sehr bekannt ist. Und bevor ich über diesen Bibelvers spreche, es ist einer aus dem Psalmen, möchte ich über ein bestimmtes Wort sprechen, das wir in diesem Bibelvers entdecken. Ich denke, die Bibelkenner und die Hebräisch-Freunde, die werden dieses Wort sehr gut kennen. Dieses Wort heißt Shalom. Ich frage einfach mal, ich denke, sicherlich weiß es jemand, was bedeutet Shalom auf Deutsch übersetzt? Einfach mal reinrufen. Ich bin so ein interaktiver Prediger. Oh, okay, ja gut. Okay, dürft einfach ablesen. Genau. Der erste Gedanke bei Shalom ist Frieden. Das ist das Erste, was man hört, Frieden. Und das stimmt, das ist auch die Bedeutung. Die Sache ist aber folgende. Es ist nicht nur Frieden im Sinne von Abwesenheit von Krieg oder man hat halt irgendwie Ruhe oder Waffenstillstand, sondern es beschreibt mehr, es beschreibt Wohlergehen. Es beschreibt ein ungestörtes Verhältnis, Heil. Es beschreibt, dass etwas sich entfalten kann, dass etwas Gutes besteht, dass gute Beziehungen aufblühen. Das ist Frieden. Versteht ihr den Unterschied? Waffenstillstand ist nicht das gleiche wie Frieden. Friede bedeutet, Dinge sind in einer guten Ordnung. Dieser Shalom Gottes, er ordnet die Dinge und es gibt ein harmonisches Miteinander. Zum Beispiel beim Lobpreis haben wir gesehen, da war ein harmonisches Zusammenspiel und man konnte den Frieden Gottes erleben, wenn man ihn anbetet. Und wenn ich an Frieden denke, da kommt mir so ein Ort aus meiner Kindheit. Und zwar, mein Patenonkel, meine Patentante, die hatten so eine Art Garten, der war nicht direkt am Haus, sondern extra. Man nennt es, glaube ich, hier nennt man das Gütle, oder? Ja. Nennt man das so? Gütle. Da, wo ich herkomme, nennt man das Stückle. Also das ist sehr interessant, als ich nach Reutlingen kam, wie sie sagten, hier sind wir hier Gütle, nicht Stückle. Und so, okay, gut. Also die hatten so ein Gütle, okay, so ein schönes Gütle mit einer Wiese, da gab es ein kleines Häuschen, Grill und so weiter, alles, was man so braucht. Und mal die Frage, wer sind hier so die Gütlebesitzer? Haben wir Gütlebesitzer hier? Ein paar Leute, die Gütle besitzen? Sehr schön. Ja, ich wusste, auf die Schwaben mich verlassen, die haben hier Gütle. Und so ein Gütle hatten meine Paten. Und es war wunderbar, das war wirklich wie so ein Ort des Friedens, wenn wir mit meiner Familie dort waren. Ein paar Leute standen am Grill, an den Tischen wurde gegessen und gescherzt. Die Kinder sind rumgerannt, mit ihren kleinen Dreirädern rumgefahren und haben irgendwelche Spiele gespielt. Leute haben sich gut verstanden, unterhalten. Und man war da manchmal nach dem Gottesdienst einfach noch dort und war den ganzen Nachmittag bis zum Abend da. Und es war so schön, man hat richtig gesehen, wie Menschen sich entfalten, weil mein Partner und meine Patentante sind sehr, sehr liebevolle Leute, sind Säulen in ihrer Gemeinde, sind viele Jahre auch im Ältestenkreis gewesen. Und das waren so Menschen, wenn du mit denen unterwegs warst, hast du einfach den Frieden Gottes gespürt, diesen Shalom, diese Liebe. Und das war wunderbar in diesem Garten. Und das verstehe ich darunter, wenn es darum geht, dass es Shalom gibt, dass es Frieden gibt. Ein ungestörtes Verhältnis, ein Miteinander, so eine Liebe, eine Entfaltung. Was ich nicht als echten Frieden verstehen würde, wäre, jetzt mal in diesem Bild bei dem Garten, bei dem Gütle zu bleiben, wäre, wenn die ganzen Leute kalt nebeneinander sitzen, schweigend ihr Essen. Innen drin ist eigentlich ein Groll. Du weißt, eigentlich mag ich den nicht, der neben mir sitzt, aber ich schweige um des Friedens willen. Das ist nicht Friede. Das ist Waffenstillstand. Kennen manche vielleicht auch aus ihrer Ehe oder aus ihrer Familie. Das ist nicht Friede. Das ist Waffenstillstand. Manche würden vielleicht sagen, in unserer Gesellschaft aktuell spricht man ja manchmal von Toleranz. Aber Toleranz ist auch nicht das Gleiche wie Frieden. Toleranz heißt aushalten. Ich halte aus, dass etwas oder jemand nicht meiner Meinung entspricht oder anders ist oder wie auch immer. Aber Friede sorgt sogar für Gemeinschaft. Friede sorgt dafür, für ein Miteinander. Ungestörtes Verhältnis haben wir vorhin gelesen. Für Harmonie. Und eigentlich wünschen wir uns das doch, oder? Wir wünschen uns das, dass in der Ehe alles gut ist. Kein Streit, immer Harmonie. Man versteht sich immer, blind. Auf der Arbeitsstelle sind alle gut miteinander, die Kollegen, man weiß genau, was der andere gemeint hat. In der eigenen Gemeinde, ey, wir haben uns alle bedingungslos lieb. Es gibt nie Konflikte in der Gemeinde, gell? Es gibt keinen Streit. In der Nachbarschaft, man grüßt sich morgens täglich, gibt's alles toll, super schön, der Garten vom anderen ist genauso gepflegt wie der eigene und so weiter. Einfach Harmonie, alles passt, das wäre so die Vorstellung von Frieden. Aber wie sieht die Realität auf unserer Erde aus? Sind wir mal ehrlich, ganz anders, oder? Ganz anders. Da ist nicht so viel Frieden. Da ist nicht so viel Harmonie. Und das zeigt sich sogar in der Musik. 2003, schon im Jahr 2003, ich denke Leute so aus meiner Generation, ich bin Baujahr 95 und älter, die werden dieses Lied kennen, da gibt es einen Welthit. Und zwar von der Band Black Eyed Peas. Und die haben einen Song rausgebracht, der sehr, sehr gut beschreibt, wie viel Unfrieden eigentlich auf unserer Erde herrscht. Der Refrain geht so, ich lese ihn auf Englisch vor, aber wenn man es lesen kann, kann man auf Deutsch mitlesen, falls man im Englisch nicht mächtig ist. Ja, tut mir leid, ist ein bisschen klein, aber ich hoffe, ihr könnt folgen. Der Refrain geht wie folgt. Ihr könnt schon vielleicht das Lied zum Ohr haben. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Because people got me questioning. Where's the love? Where's the love? Und in dem Lied singt die Band immer wieder. Wo ist die Liebe? Warum bringen sich Menschen um? Warum hassen Menschen einander? Und es ist sehr interessant, dass da sogar diese Bitte ist, himmlischer Vater, leite uns, zeig uns, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser Lieblosigkeit um? Wo ist die Liebe, Gott? Schenk uns irgendwie eine Leitung. Zeig uns, wie wir damit umgehen können, was wir dagegen tun können, gegen diese Lieblosigkeit, gegen diesen Unfrieden auf der Welt. Und ich denke, da sprechen Sie genau das an, was wir doch viel erleben, oder? Wir sehen so viel Streit zwischen Menschen. Wir sehen, dass Unfriede auch in unseren Städten manchmal immer mehr einkehrt. Wir sehen Lieblosigkeit und Zersplitterung in Familien. Das Weihnachtsfest, ich hoffe, für viele war es besinnlich, ist die Zeit, in der statistisch die meisten Familien Streit haben und kaputt gehen. Das ist traurig. Ich kann mit Dank sagen, dass ich in einer Familie bin, in der ein großer Teil sehr harmonisch miteinander ist. Aber auch in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft gibt es Menschen, wo es so viel Hass und Verletzung entstanden ist, dass gewisse Teile gar nicht mehr miteinander reden und sich nicht mehr zu Weihnachten einladen. Das gibt es leider. Auch in der eigenen Gemeinde kann der Frieden angegriffen sein. Dass man ganz normal in den Gottesdienst kommt, will Jesus anbeten, aber eigentlich hat man einen Groll gegen einen Bruder oder eine Schwester. Oder gegen den Pastor oder gegen wen auch immer, ich weiß es nicht. Das kann passieren. Oder in der eigenen Nachbarschaft. Da ist immer alles friedlich, gell? Nee, Pustekuchen. Freund von mir, mein Nachbar, ist ein guter Freund, der ist Polizist. Und der sagt mir, sein Spezialgebiet, was er gerne macht, sind Nachbarschaftsstreits. Irgendwie ist das so sein Ding. Wenn die Polizei angerufen wird, weil wieder irgendeine Diskussion ist, mit das Autos falsch parken oder der Baum rüber wächst und was auch immer. Leute können sich echt an die Gurgel gehen, wegen ihren Gärten, habe ich gemerkt. Da hat er mir echt Stories erzählt, wo Leute sich den Anwalt gegenseitig aufeinander hetzen und die Polizei rufen und was auch immer. Unfriede. Das ist Unfriede. Das ist nicht harmonisch. Das ist kein Miteinander. Und wir erleben das, dass auch in unserem Leben immer wieder Phasen sind oder es Momente gibt, wo Beziehungen zu anderen Menschen angeknackst sind. Wo kein Friede herrscht. Und hier möchte ich jetzt auf den Bibelvers eingehen, der mich so bewegt hat. Den wir uns einfach heute anschauen wollen und für uns mitnehmen wollen. Und mein Gebet ist wirklich, dass es in unsere Herzen fällt, auch in mein Herz, weil ich weiß, es gibt Menschen auch in meinem Leben, wo nicht alles 100% harmonisch ist. Der Vers steht im Psalm 34, König David schreibt den. Und ich lese noch die Verse davor und auch danach. Dort schreibt er, wer von euch will Freude am Leben haben? Wer hätte gern ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? So, David fragt das so, ich frage das auch mal, wer hätte gern Freude am Leben? Okay, wenn ich die Hand hebe, ey, wir können gestern seelsorgerlich nochmal sprechen. Das wollen wir doch, wir wollen doch ein freudiges Leben haben, wir wollen etwas Gutes im Leben haben. Wir wollen, dass es uns gut geht. Und wenn das dein Wunsch ist, schreibt er, dann erlaube deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Was für ein Satz. Ich möchte nochmal aus einer etwas klassischeren Übersetzung aus der Elberfelder vorlesen. Diesen Vers kennt ihr dann sicherlich, der war vor ein paar Jahren auch mal Jahresvers. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist nochmal kräftig. Suche Frieden und jage ihm nach. Und diesem Psalm schreibt König David. Und interessant ist, er schreibt das in einer Phase, in der er gar keinen Frieden hat. Man liest davor, dass er das geschrieben hat, kurz nachdem er sich wahnsinnig stellen musste, damit ein Philisterkönig ihn nicht irgendwie gefangen nimmt. König David wurde verfolgt vom alten König Saul. Der wollte ihn umbringen. Der wollte ihn loswerden. König David musste sich teilweise in der Höhle verstecken, damit er nicht gefunden wird. Das war nicht Friede. Das war nicht Friede, Freude und Eierkuchen. Das war schlimm. Es war Hass, Angst und Verfolgung. Und genau da schreibt aber David das. Das schreibt er nicht aus der Perspektive von jemandem, der auf Bellevue aufgewachsen ist, der nie Probleme hatte. Kennt ihr diese Kinderserie Bellevue? Da war immer alles schön, ne? Der schreibt es nicht wie Heidi, die ja auf den Alpen da irgendwo lebt, sondern er schreibt es mitten in einer Situation, wo er Leid hat, wo er Unfriede ist. Und da sagt er, suche den Frieden und jage ihm nach, weil das ist das, was Gott gefällt. Und Gott wird es segnen. Und nochmal, Frieden heißt nicht Waffenstillstand. Da werden wir nochmal tiefer darauf eingehen. So ist es teilweise eben in vielen Verwandtschaften. Man merkt, man kommt nicht miteinander klar, man hat sich tief verletzt. Dann bricht man den Kontakt ab und lässt sich in Ruhe. Das ist nicht Frieden, das ist Waffenstillstand. Frieden heißt, dem Frieden nachjagen heißt, ich setze mich aktiv dafür ein, dass zwischen mir und meinen Menschen ein Wohlergehen entsteht. Und ich merke schon, vielleicht poppen uns so Leute auf und sagen, nee, mit dem geht es nicht, mit der geht das nicht. Also ich kann, ja, ich will schon Wohlergehen so, aber mit der, das kann keine Chance, unmöglich. Aber die Bibel lehrt, wir sollen dem Frieden sogar nachjagen. Da ist ein Kampf sogar darin. Jagen ist nicht ein, wie soll ich sagen, ich hoffe mal auf Frieden oder ich wünsche mir Frieden. Ich jage nach dem Frieden. Ich möchte mich dafür einsetzen und kämpfen, dass ein Wohlergehen in meinem Haus ist, ein Wohlergehen in meiner Familie, ein ungestörtes Verhältnis, auch in meiner Nachbarschaft, dass dieser Frieden, den ich auch mit Gott habe, da werden wir noch gleich drauf eingehen, sich auch ausbreitet. Ein Nachjagen, sagt David, nicht ein Nachhoffen. Und das ist dieser Gedanke, den ich teilen möchte. Friede passiert nicht von allein. Wir wünschen uns das manchmal, dass Probleme und Konflikte sich von selber lösen einfach. Lass mal Gras über die Sache wachsen und fertig. Aber auch darunter kann ganz viel Unkraut noch rumoren und wieder hochsprießen. Friede passiert nicht von allein. Friede muss gepflanzt und gepflegt werden. Und da darf mich kurz meine wunderbare Freundin unterstützen. Ihr dürft gerne mal applaudieren. So. Danke dir. Das ist eine ganz natürliche Hauspflanze. Ein Gütle konnte ich nicht mitschleppen. Das soll jetzt aber einen Garten darstellen, okay? Nochmal an die Gütle-Besitzer. Ich denke, ihr wisst es viel besser als ich. Ich habe nicht so einen grünen Daumen. Friede ist ein bisschen wie so ein Garten. Wenn da alles in Ordnung ist, wenn da alles gepflegt ist, dann kann da was Schönes darin wachsen, können schöne Beziehungen wachsen. Aber da ist der Punkt. Diese Pflanze muss gepflegt werden, sie muss gegossen werden. Damit überhaupt eine Pflanze daraus entsteht, muss erstmal was gesät werden. Und so sind unsere Beziehungen. So ist unser Friede in der Gemeinde. So ist unser Friede in der Freundschaft. Das muss gepflegt werden. Gehegt und gepflegt, wie man so gern sagt. Da kommen Zeiten, wo es kalt wird. Da kommen Zeiten, wo es stürmisch wird. Da kommen Zeiten, wo es Trockenheit gibt. Und da ist es so wichtig, in den Frieden zu investieren, in diese Beziehungen zu investieren. Und vielleicht gibt es ein paar Beziehungen in deinem Leben. Ich kann sagen, in meinem gibt es sie leider. Da sind manche Dinge eher so verdorrt. Oder es liegt sogar brach. Da ist nicht so eine schöne Pflanze wie hier, die grünt. Das sind Beziehungen, die sind verdorrt, trocken. Und man fragt sich vielleicht, kann daraus nochmal was wachsen? Kann daraus nochmal was wachsen? Und das Interessante ist, ich denke, die Gartenmenschen werden das hoffentlich bestätigen, ich bin erstaunt davon, wie viele Pflanzen, von denen man dachte, die sind tot, die kannst du wegschmeißen, wie viele Pflanzen nochmal aufgrünen. Das ist unser Gott. Er gibt uns eine neue Chance. Er gibt nochmal die Möglichkeit, dass wenn wir reingießen, wenn wir etwas Gutes in unsere Beziehung geben, wenn wir den Frieden nachjagen und uns aktiv dafür einsetzen, dass es nochmal grünen kann. Das geht. Es braucht nur Glaube und ein Vertrauen, dass Gott das Wachstum schenkt. Das ist das Schöne, wir müssen es nicht alleine machen. Gott ist an unserer Seite. Und was machen wir jetzt aber? Wie? Jetzt haben wir hier schön bildhaft gesprochen, okay, Pflanzen und Grün und so weiter. Was machen wir, wenn es in der Ehe gerade dicke Luft hat? Wenn es in der Familie an Weihnachten wieder Streit und Kälte gibt? Wenn sogar manche Beziehungen gar nicht mehr existieren? Was machen wir, wenn es in der eigenen Nachbarschaft Grabenkämpfe gibt? Wenn in der eigenen Gemeinde distanzierte Beziehungen da sind und so eine Kälte herrscht? Und sind wir ehrlich, jeder von uns kennt das oben Genannte. Jeder von uns kennt das. Beziehungen, die nicht so schön grün sind. Ein Umfeld, was nicht so grün ist, auf der Arbeit, wo auch immer. Wie können wir da dem Frieden nachjagen? Es gibt drei Wege, die man gehen kann, von dem ich glaube, dass nur einer wirklich, oder von dem ich glaube, dass einer der beste ist, sagen wir es mal so. Dass einer von den dreien wirklich sinnvoll ist. Jetzt hast du einen Konflikt mit einem anderen Menschen. Und du bist im Streit, im Konflikt, die Beziehung ist vielleicht sogar kaputt, was auch immer. Du bist verletzt von jemand anderem. Dann gibt es den ersten Weg. Der Weg der Aggression. Ich nenne es jetzt mal den Weg des Bären. Und zwar nicht die Panda-Bären, sondern diese, da gibt es diesen Spruch, wie man mit Schwarzbären, Braunbären und so weiter, irgendwie Black fight back und Brown lay down oder so. Und ich rede von diesen Braunbären, die sind die gefährlichsten Bären. Wenn du mit denen ein Problem hast, dann hast du keine Chance dazu. Also ich habe es nicht. Ich habe da keine Chance, gegen die zu gewinnen. Und der Bär, wenn er aggressiv ist, hat folgende Gedanken. Okay, ich gehe den Weg der Aggression. Ich bekämpfe den anderen so lange, bis der abhaut. Bis der unfähig ist. Bis ich ihn zerstört habe oder bis er sich von mir distanziert. Ich mache ihn so lange fertig, bis er geht. Ich hetze meine Anwälte auf ihn. Ich bekämpfe ihn so lange, bis ich gewinne. Ich rede bei meinem Chef schlecht über die Person. Ich tue andere Leute davon überzeugen, gegen diese Person zu gehen, damit wir sie so schnell wie möglich rauskriegen. Das wäre der Weg des Bären. Ich selber habe ein Hobby. Ich lese sehr gern Science-Fiction-Romane. Und in einer Reihe, in der ich gerade lese, da geht es um einen Hauptcharakter, der so eine typische Story durchlebt. Der wächst in der untersten Gesellschaftskaste auf seiner Welt. Und er macht es sich zum Auftrag, sich nach ganz oben zu arbeiten und die höhere Kaste, die sie alle unterdrücken, zu zerstören und zu vernichten, mit der Hoffnung, dass irgendwann ein Frieden zwischen den Menschen entsteht und dass so eine gewisse Gleichheit entsteht und nicht mehr dieses Kastensystem, was unterdrückerisch ist. Aber dabei geht er so richtig brutal und kriegerisch vor. Geht zu einem Planeten zum nächsten, führt riesige Schlachten und es bringt sehr viel Tod und Zerstörung. Weil er versucht, alles zu zerstören, was ihm gefährlich werden kann. Und so ein älterer Mann, ein alter weiser Mann, so ein Charakter dort, sagt zu ihm einen Satz, der ihn über die ganzen Bücher, das sind echt einige Bücher, immer weiter verfolgt. Und zwar sagt er, Tod gebiert Tod, gebiert Tod, gebiert Tod. Wenn er versucht, alles zu zerstören, was ihm gefährlich wird, bleibt am Ende nur noch Zerstörung übrig. Scheint mir nicht der beste Weg zu sein. Böses mit Bösem bekämpfen bringt am Ende nur Böses vor. Der zweite Weg, auch sehr bekannter Weg, ist der Weg der Vermeidung. Ist der Weg des Vogels, nenne ich es jetzt mal. Und ich weiß, es trifft nicht auf alle Vogelarten zu, aber auf einige. Wenn ein Konflikt aufkommt, wenn du merkst, da ist ein Unfriede, da ist Stress mit einer anderen Person, da kommt ein Keil zwischen euch, was auch immer, dann fliegst du einfach weg. Und ich sage euch ehrlich, das ist manchmal meine Schwäche. Ich bin so jemand, der manchmal denkt, ah komm, dann gehe ich einfach, bevor ich das Problem bin vielleicht. Ich fliege einfach weg, tschüss, und fliege so wie ein kleines Rotkehlchen weg und sage tschüss, auf Nimmerwiedersehen, ciao Kakao, ey, alles klar, wir haben ein Problem miteinander, ich gehe einfach. Dann hast du Ruhe von mir. Einfach vermeiden und wegfliegen. Aber auch das wird nicht für diesen Shalom sorgen, den Gott meint, für diese Harmonie. Man geht einfach weg, man vermeidet es einfach. Und die Gefahr ist sogar noch die, wenn da etwas Böses ist vielleicht und du gehst einfach weg, dann erlaubst du sogar, dass das Böse noch weiter grassieren darf. Dann erlauben wir, wenn ich einfach gehe von Konflikten, von Stress, von Dingen, wo der Teufel, den es gibt, Böses pflanzen will ins Herz der Menschen. Und ich sage, ich gehe einfach, ich vermeide das einfach. Dann lasse ich sogar zu, dass das Böse sogar noch weiter Raum gewinnen kann. Auch nicht der beste Weg, glaube ich. So, ja, was dann? Jetzt haben wir gehört, okay, also den einen angreifen und fertig machen, Zerstörung ist irgendwie nicht so der beste Weg, Aggression. Aber einfach abhauen und das Böse dastehen lassen ist auch nicht der beste Weg. Es gab so eine Serie früher, gut bei Deutschland oder so. Da gab es so Leute, die hatten keine Lust mehr auf Deutschland, weil es ihnen zu blöd war, sind einfach in ein anderes Land gezogen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Es gibt einen dritten Weg. Und das ist der biblische Weg. Und dieser Weg ist Jesus gegangen. Und zwar der Weg der Liebe. Der Weg des Lammes. Der Weg des Lammes. Als Jesus das erste Mal auf die Erde kam, da kam er nicht als Bär, schreiend, kämpfend. Er kam nicht da, um die Juden politisch von den Römern, von ihren Unterdrückern zu befreien und zu sagen, so, jetzt räume ich auf. Schickt mir alle Legionäre, ich komme mit den ganzen Engeln, ich mache hier alles platt. Cäsar, wer ist das für ein Name? Ich mache den platt, fertig. Und ich richte jetzt hier mein Reich auf. So kam Jesus nicht. Er kam aber auch nicht als Vogel. Er kam auch nicht und sagte, ja, ich predige so ein bisschen, wenn es Stress gibt, haue ich einfach ab. Und sagt, tschüss. So kam er auch nicht. Jesus hat auch ganz schön konfrontiert im Tempel. Aber er kam, wie uns die Bibel lehrt, als Lamm. Er kam, um sich für dich und für mich zu opfern. Das ist der dritte Weg. Paulus schreibt im Römerbrief eine Aufforderung an uns Christen, in einem sehr bekannten Kapitel Römer 12. Und die erklärt uns, wie wir mit den Menschen in unserem Umfeld umgehen sollen. Und ich lade uns jetzt zu Folgendem ein. Ich werde diesen Text lesen und ich bitte uns darum, mal diesen Text mal nicht sofort auf uns zu beziehen, das dürfen wir danach gerne, sondern beziehe mal diesen Text auf Jesus. Denk mal drüber nach, wie Jesus das umgesetzt hat, was Paulus hier schreibt. Weil davon hat es Paulus, weil er von Jesus inspiriert ist. Und zwar in Römer Kapitel 12, ab Vers 17, schreibt er Folgendes. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten würde ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und Jesus tat genau das. Jesus lebte von seiner Seite diesen göttlichen Shalom aus, diesen göttlichen Frieden. Wer mit Jesus unterwegs war, hat, glaube ich, wirklich den Frieden Gottes erlebt und diese Liebe und diese Annahme. Da lesen wir so viele Geschichten im Neuen Testament. Man muss sich vorstellen, während die Soldaten kommen und ihn abführen und sagen, so Jesus, wir werden dich abführen, du wirst jetzt bald gekreuzigt werden, kommt Petrus und versucht, so ein bisschen wie ein Bär, nee, das darf nicht passieren, holt das Schwert, hackt dem Soldaten das Ohr ab. Und was macht Jesus? Petrus steckt das Schwert weg, er heilt sogar noch den Mann, der ihn abführt und heilt das Ohr wieder dran und lässt sich sogar abführen. Warum? Weil Jesus auf dem Weg war, sich zu opfern. Für dich und für mich. Und warum? Um Frieden zwischen uns und Gott zu machen. Weil auch zwischen uns und Gott, wie es die Bibel lehrt, ein Unfrieden stand. Eine Trennung. Das Böse in uns war nicht kompatibel mit dem Guten von Gott. Aber Gott, anstatt sofort zu sagen, ich mache einmal hier nochmal alles platt, Sintflut hat er schon einmal gemacht, anstatt es nochmal zu machen, sagt er, nein, ich sende meinen Sohn Jesus. Ich sende meinen Sohn Jesus. Und er nimmt die Schuld und die Strafe. Er nimmt die Strafe auf sich, die eigentlich für mich gelten würde. Die nimmt Jesus auf sich, um Frieden zu machen zwischen mir und Gott. Nicht Waffenstillstand. Frieden, Beziehung, Versöhnung. Deswegen können wir mit Gott Beziehungen haben, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Und ich möchte mal fragen, das ist ein spannender Teil noch im Römertext, gibt es hier Leute, die von sich aus sagen würden, sie haben einen hohen Gerechtigkeitssinn? Gibt es solche Leute? Mag sich jemand outen? Der sagt, ich habe einen hohen Gerechtigkeitssinn. Okay, ein paar Leute sehe ich. Es gibt Leute, die sagen, mir ist sehr, sehr wichtig, dass alles gerecht aufgeteilt ist, dass hier keiner benachteiligt wird. Das ist ein hoher Gerechtigkeitssinn. Und da ist etwas Gutes darin. Das ist schon auch göttlich. Und wir, oder ich würde, ja, bei mir ist manchmal eher zu sehr die Gnade manchmal zu da und die Gerechtigkeit darf eigentlich mehr werden. Aber es die Leute, die so Gerechtigkeitssinn haben, die sagen, ey, das ist ungerecht, hier muss doch Gott was machen. Das kann man doch nicht zulassen, was doch hier gerade passiert. Und Paulus schreibt, ja, das stimmt, aber wichtig, rächt dich nicht selber. Sei nicht selbstgerecht. Versuch nicht selber, diese Gerechtigkeit durchzuboxen. Lass es Gott machen. Und das ist auch eine Zusage. Gott wird am Ende seine Gerechtigkeit vollziehen. Alle Ungerechtigkeit, die du auch erlebt hast, alles, was vielleicht, wo Menschen dich verletzt haben, wo du sagst, die haben es eigentlich verdient, bestraft zu werden oder was auch immer. Gott wird für deine Gerechtigkeit sorgen. Aber bis dahin möchte Gott noch etwas so Großartiges tun. Und zwar möchte er jedem das Geschenk der Gnade geben. Damit die Gerechtigkeit nicht an uns unbedingt vollzogen werden muss, sondern wir die Gnade Gottes bekommen. Und das hat er durch Jesus getan. Jesus hat sich geopfert, damit Frieden zwischen dir, mir und Gott ist. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft von heute. Komm, langsam so zur Ziel geraten. Frieden kostet einen Preis. Frieden kostet einen Preis. Frieden passiert nicht von allein. Frieden kostet oft sogar ein Opfer. Und Jesus hat diesen Preis bezahlt. Und wenn du vielleicht das hörst und sagst, hey, ich habe das noch nie so gehört oder ich habe noch nie Ja gesagt zu Jesus, dass ich Frieden mit Gott haben kann, dass Gott mich liebt, obwohl ich vielleicht auch richtig viel Mist gebaut habe und eigentlich nicht verdient habe, dass Gott mich liebt. Ich will dir zusprechen, Jesus hat diesen Frieden zwischen dir und Gott gemacht und du kannst heute Ja dazu sagen. Du kannst heute ein Gebet sprechen und sagen, Gott, ich möchte an dich glauben. Jesus, ich möchte es annehmen, was du für mich getan hast, dass du für mich gezahlt hast und ich will mein Leben dir anvertrauen. Und damit kannst du beginnen, mit Jesus zu gehen, in diese friedvolle Beziehung. Wenn dich das betrifft, lade ich dich dazu ein, das heute noch zu tun. Gerne kann man sich auch danach unterhalten oder miteinander beten. Aber diesen Schritt, der ist zwischen dir und Gott, den kannst du tun. Jesus ist den Weg des Lammes gegangen. Jesus hat das Böse mit Gutem überwunden. Was heißt es für uns, den Weg dieses Lammes zu gehen? Paulus schreibt es ganz praktisch. Wenn dein Feind Durst hat, dein Feind, nicht dein Freund, dein Feind Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm was zu essen. Weil damit wirst du das Böse mit Gutem überwinden. Und damit komme ich zum Schluss. Ich möchte zum Schluss einfach ein kleines Zeugnis teilen. eine Sache, die ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ich war gerade 20 Jahre alt, jetzt bin ich 30 mittlerweile, das ist ein paar Jahre her. Und bevor ich begann, diesen pastoralen Weg zu gehen, habe ich noch eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe Erzieher gelernt. Das sind 3 Jahre Ausbildung plus 1 Jahr Anerkennungsjahr. Und in meinem letzten Jahr, in meinem Anerkennungsjahr, kam ich in einen sogenannten Schülerhort. Ich weiß nicht, ob es das hier oben auf der Alp gibt. In den Städten gibt es das viel. Es ist einfach eine Betreuung für Kinder vor und nach der Grundschule, von der Zeit her. Es ist ein Schülerhort. Und dieser Schülerhort war sehr speziell. Er war auch bekannt als der Horrorhort. So. Warum? Es war einerseits eine Einrichtung mit nicht so leichten Kindern, also es war eine sonderpädagogische Einrichtung. Und die Kolleginnen waren auch nicht so einfach. Die meisten waren eigentlich sehr korrekt, aber es gab eine Kollegin, es war eine ältere Dame, die war dafür bekannt, dass sie richtig, richtig schwierig ist und richtig problematisch ist und vor allem, dass sie junge Leute nicht leiden kann. Und da komme ich als 20-Jähriger rein. Und Leute erzählen mir noch, nur dass du weißt, also ein paar Jahre vor dir gab es auch schon Azubis, der eine hat deswegen seine Ausbildung abgebrochen, weil er da aufgegeben hat. Und die Kollegin vor dir, die Auszubildende, die hat das durchgezogen, hat einen guten Abschluss gemacht, arbeitet jetzt woanders. Aber sie hat sich so sehr mit dieser alten Dame verstritten, dass sie nach dem ersten halben Jahr danach nicht mehr miteinander geredet haben. Und das bei einem Beruf, in dem man sehr viel Kommunikation braucht. So war das dort. Richtig viel Böses, richtig viel Konflikte, Streit. Ich weiß noch, in einer Teamsitzung ist eine Kollegin, die war etwas älter, ich weiß, in ihren 40ern, die ist weinend rausgegangen, weil es so einen Konflikt gab. Und irgendwann kam ich da natürlich auch rein. Es hat Kritik ohne Ende gehagelt. Ich wurde ständig niedergemacht. Natürlich gab es auch Dinge, die zu Recht waren, ganz klar. Aber der Umgang war so hart, so harsch, so lieblos, so schlimm, dass ich irgendwann auch zu Hause war, geheult habe und gedacht, ich will einfach abbrechen. Und in meiner Gemeinde hatte ich aber eine Vertrauensperson, das war dann später auch mein Mentor, das war damals mein Jugendleiter. Und wenn ich solche Sachen hatte, bin ich immer zu ihm gegangen und habe gesagt, was soll ich da machen? Wie soll ich damit umgehen? Ich will am liebsten einfach gehen. Und seine Antwort war fast immer die gleiche, wenn ich eine Frage hatte über das Leben. Was sagt die Bibel dazu? Lass uns doch mal in die Bibel schauen. Und was sagt die Bibel? Vergelte Böses nicht mit Bösem, sondern überwinde es durch das Gute. Das war aber nicht die Antwort, die ich hören wollte. Die Antwort, die ich hören wollte, war, ey, das verstehe ich. Das ist richtig toxisch und schwierig. Komm, verlass deine Arbeitsstelle. Geh woanders hin. Ich hatte sogar ein Angebot von einer Stelle, wo ich davor meine Ausbildung gemacht habe, die gesagt haben, ey, das war so toll, deine Arbeit, das war so ein Jugendhaus. Hättest du Lust, dass du vielleicht mitten im Anerkennungsjahr zu uns rüber wechselst? Das ist ja eh so blöd dort. Wir würden dich nehmen. Ey, ich war so davor, ja zu sagen. Es wäre so einfach gewesen. Aber Gott spricht in mein Herz, nein. Du hast zugesagt, 1 Jahr in dieser Einrichtung zu sein. Also bin ich da treu geblieben, zähneknirschend. Und warum? Weil Gott mich eine Lektion lernen wollte. Man kann tatsächlich Böses mit Gutem überwinden. Also begann ich, so wie es möglich war, von meiner Seite Frieden zu stiften. Ich habe sie jeden Morgen höflich begrüßt. Wenn es Kritik gehagelt hat, habe ich mir das respektvoll angehört. Nicht groß widersprochen, einfach normal gesprochen. Ich habe immer wieder aktiv gefragt, ob ich bei etwas helfen kann, ob ich irgendwie was tun soll. Und ich habe mich einfach bemüht, ein guter Kollege zu sein und ein guter Auszubildender. Nach einigen Monaten veränderte sich etwas. Nach einigen Monaten gab es eine Veränderung. Diese alte Dame wurde mir weicher gegenüber. Sie wurde sanfter, wurde höflicher, die Kritik wurde weniger. Man hat sachlicher gesprochen über Dinge. Irgendwann, das war sehr faszinierend, sie hatte die Gewohnheit, dass junge Leute sie immer mit sie ansprechen müssen. Klare Distanz. Alle anderen Kollegen waren per Du, aber die jungen Leute müssen sie mit sie ansprechen. Und eines Tages, wir saßen gerade morgens halt bei der Teamsitzung und so weiter, kommt sie und sagt, ja, Herr Krikow, ich weiß, wir siezen uns und so weiter, aber ich möchte Ihnen gerne das Du anbieten. Mein Name ist Maria. Und die gibt mir die Hand. Und ich war so, Daniele. Und so. Also ich habe es nicht glauben können, aber ich durfte erleben, dass Gottes Wort real ist. Dass Gottes Wort real ist. Es war nicht meine Fähigkeit oder so, glaubt es mir. Da hat der Heilige Geist was gemacht, weil das stimmt, was die Bibel sagt. Man kann Böses mit Gutem überwinden. Und es wurde sogar zu einem Zeugnis für die Leute dort. Eine Reinigungskraft hat die ganze Zeit jeden Morgen es mitbekommen. Immer morgens, wenn die Kinder nicht da waren, haben wir vorbereitet, sie hat gereinigt und sie hat alles mitbekommen. Den Stress, die Kritik, die Leute, die weinend rausgehen und was auch immer. Und eines Morgens spricht sie mich an und sagt, warum bist du eigentlich noch hier? Wie hältst du das eigentlich hier aus? Also du, das ist schon echt tough, wie die hier mit dir umgehen und so weiter. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich bin ganz ehrlich, eigentlich wäre ich sehr gern gegangen. Und oft habe ich auch fast aufgegeben. Aber mein Glaube an Jesus, der hat mir Kraft gegeben. Jesus hat mir Frieden geschenkt und gibt mir eine gewisse Liebe für diese Menschen. Deswegen bin ich noch hier. Deswegen habe ich Kraft, das hier durchzustehen. Und dann nickte sie bestimmt und klar. Und dann sagte sie, das ist es also, was dich so anders macht. Es ist sichtbar. Es kam später raus, dass die Tochter von einem Pfarrer war. Tief enttäuscht von vielen Sachen. Aber dass das für sie nochmal einen Ansatz gegeben hat, nochmal über Gott nachzudenken. Hey, unser Lebensstil macht einen Unterschied. Wenn die Bibel sagt, wir sollen Salz und Licht sein, dann meint es auch das, dass wir Menschen des Lichts sind. Dass wenn Leute in unserer Umgebung sind, sie spüren, es ist schön, mit uns unterwegs zu sein, weil da ist eine Liebe, eine bedingungslose Liebe und ein Frieden. Und dieser Friede kommt von Gott. Warum? Weil wir Frieden mit Gott haben. Und dieser Friede soll sich ausbreiten. Hier auf der Alp, hier in der Gemeinde, in deiner Familie, auf deiner Arbeit. Vielleicht stehst du gerade in solchen Spannungen. Es können Konflikte in der Nachbarschaft sein, Stress auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, in der Ehe, wo auch immer. Und sind wir ehrlich, wir wünschen uns doch einfach Friede und Wohlergehen. Aber ich will es nochmal wiederholen. Friede muss gepflanzt und gepflegt werden. Und es ist ein Prozess. Es passiert selten von heute auf morgen. Und ich möchte uns dazu einfach einladen. Vielleicht fallen dir gerade Menschen ein. Und du weißt, hier sind Beziehungen, die sind angeknackst. Hier sind Menschen, da weiß ich, da ist zwischen uns nicht alles friedvoll. Vielleicht fällt dir etwas ein Same, den du säen kannst. Ein kleines Geschenk, ein Andenken, ein nettes Wort, eine WhatsApp-Nachricht oder besser ein Telefonat. Eine Geste des Friedens. Das kann so viel verändern. Solche Pflanzen entstehen nur, weil jemand etwas gesät hat. Frieden entsteht, wenn wir Gottes Liebe säen. Und ich glaube, wenn wir aktiv darin investieren, dass in unserem Umfeld echter Friede, echter Shalom entstehen kann, dann wird daraus ein Garten von wunderschönen Beziehungen entstehen. Amen. Ich bete noch zum Abschluss und das Lobpreisteam kann dann gerne nach vorne kommen. Danke Gott, Herr, dass du uns kennst, dass du unseren Schmerz kennst, dass du unsere Geschichte kennst und dass du uns liebst, dass du uns liebst, Gott, und dass du Frieden gemacht hast, dass du den ersten Schritt gemacht hast, Gott, auf uns zu durch Jesus, um Frieden zu stiften. Und ich danke dir, Gott, Herr, ich danke dir einfach, Gott, dass du uns so sehr liebst, bedingungslos, dass du den ersten Schritt gemacht hast zu dem Frieden und dass du auch diesen Frieden in unser Herz bringen willst. Und ich bete darum, Gott, Herr, dass jeder, der in diesem Raum ist, ein Friedensstifter wird und bleibt. Ich bete darum, Gott, dass du uns Samen in die Hand gibst der Liebe, Samen in die Hand gibst des Friedens, die wir da sehen dürfen. Und ich bete darum, Gott, dass jeder, der gerade Schmerz, Frustration, leidvolle Sachen gerade erlebt, dass er oder sie gesegnet wird durch dich, Gott, und diesen Frieden erlebt, den du schenkst, Gott, und Frieden stiften kann. Ich bete auch für Menschen, wo vielleicht dieses Wort ungehorsam kommt und sage, ich will aber nicht. Herr, ich bete darum, Gott, brich es, Jesus, und lehre uns gehorsam und dir zu vertrauen, um Frieden zu sehen. Und ich danke dir, Gott, dass es gut wird. Und ich sehe einfach nur mal dieses Bild endlich vor Augen. Hey, du wirst es wird ein wunderschöner Garten von Beziehungen sein. Und glaub nicht, das ist das Ende, sondern wie die Sonne aufgeht, der Frühling, der jetzt bald kommt, wo Sachen wieder aufblühen dürfen, so wird es auch mit deinen Beziehungen sein, deinem Umfeld. Und Gott wird dir diesen Frieden geben, weil er wird die Sonne sein, die darüber scheint. Und dann darfst du ernten, was gesät wurde. In Jesu Namen. Amen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Daniele, für das, was du unter uns durch deine Predigt gesät und gepflanzt hast. Und möge dieser Samen auf einen guten Herzensboden fallen und Frucht bringen. Wir werden jetzt noch in ein Abschlusslied gehen und währenddessen die Kollekte einsammeln. Und dafür möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Versorger bist, dass du uns gibst, was wir brauchen. Und ich bitte dich für alle die, wo heute Morgen Mangel in ihrem Leben haben, dass du es ausfüllst, auch Menschen.